Vielleicht geht es dir wie mir. Menschen können manchmal ganz schön komisch sein. Ich weiß nicht, wen du diese Woche begegnet hast und auf wen das zutrifft. Ich weiß nicht, bei welcher Entscheidung, die jemand getroffen hat, du dir die Frage stellst, wieso das denn? Und ich würde einfach mal die These aufstellen, das ist jetzt übrigens nicht Inhalt der Predigt heute, diese These. Ich würde einfach mal die These aufstellen, Menschen handeln nicht rational. Die wenigsten von uns handeln permanent, durchgehend rational. Auch wenn wir sagen würden, ja, ich durchdenke alles und meine Entscheidungen folgen meinem Kopf und so weiter. Ich würde sagen, Menschen werden von viel mehr geprägt als von ihrer Ratio. Route 2 ist die Reise, auf der wir gerade sind. Die Gottesdienstreihe, die wir seit ungefähr 7 Wochen haben. Heute die letzte Ausgabe, bevor nächste Woche Ostersonntag wir einen Osterbrunch hier haben werden. Und der Abschluss heute von dieser Reise, ist ein perfekter Sonntag, um hier zu sein, heißt geboren, um zu fliegen. Das fußt auf unserem Jahresmotto, was wir als Gemeinde haben, geboren, um zu fliegen, in dem Bild des Adlers, der über den Wolken schwebt, der scheinbar schwerelos ist und bei dem es gleichzeitig so ist, dass Gott ihn als Bild gebraucht in seinem Wort und er sagt, ich bin wie so ein Adlervater, der seine Küken nimmt, der das Nest aufscheucht, der sie über den Nestrand wirft, damit sie fliegen lernen, sonst würden sie es niemals lernen. Und der gleichzeitig der ist, wenn sie fallen, bin ich derjenige, der unter ihnen ist und der sie auffängt. Ich lasse sie nicht fallen. Und das Bild geboren, um zu fliegen, fußt darauf, Gott hat im Hinterkopf, dass wir Menschen werden, die sozusagen fliegen können, die in dem Element leben können, in das sie hereinberufen sind. Und manchmal gibt es Menschen, die sind einfach seltsam darin. Und vielleicht geht es dir so, dass du manchmal über dich selbst den Kopf schüttelst und dich wunderst, wie bin ich? Warum habe ich die Entscheidung getroffen? Warum bin ich so komisch? Vielleicht sagst du das an manchen Stellen über Kollegen, vielleicht sagst du das über Kommilitonen, vielleicht sagst du das über Freunde, über Familie, über deinen Partner, über dich selber. Warum ist das so? Warum handeln Menschen an manchen Stellen einfach seltsam, komisch, nicht nachvollziehbar? Was spielt da eine Rolle? Was ist da im Hintergrund? Irgendwas muss es ja sein. In den Osterereignissen, die in der Bibel aufgezeichnet sind, da gibt es eine Person, die einfach komisch handelt, wo man sich fragt, was soll das? Was machst du da? Was soll das hier? Wie kannst du nur... Okay, hört selbst. Ich möchte den Text heute lesen, den Predigttext. Der ist zusammengestellt aus verschiedenen Stellen in Matthäus 26 und Matthäus 27. Matthäus 26, es geht also um eine Person, Matthäus 26 ab Vers 14. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt sie auf, beziehungsweise mit euren Smartphones sucht den Text Matthäus 26. Manchmal ist Google schneller als ich mit meiner Bibel hier. Und ich möchte den Text lesen, die verschiedenen Verse aus dem Predigttext. Danach ging einer der 12, es war Judas, der Sikarier, zu dem Haus des Hohenpriesters und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Judas, wo man sich wundert, hey, du warst 3 Jahre mit Jesus unterwegs und wie kommt das jetzt plötzlich? Und dann geht es weiter in Matthäus 26 ab Vers 20. Am Abend legte sich Jesus mit seinen 12 zu Tisch. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Sie waren bestürzt. Einer nach dem anderen fragte ihn, das bin doch nicht ich, Herr. Jesus erwiderte, einer, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, wird mich ausliefern. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt wird, doch weh dem Menschen, durch den er ausgeliefert wird. Für diesen Menschen wäre es besser, wäre nie geboren. Da sagte auch Judas, der Verräter, zu ihm, ich bin es doch nicht etwa, Rabbi? Doch, antwortete Jesus, du bist es. Und dann weiter im gleichen Kapitel, ab Vers 47. Kaum hatte er das gesagt, das ist jetzt im Garten Gethsemane, als Jesus geweint hat, gebetet hat mit seinen Jüngern. Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer der 12, mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern und Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging gleich auf Jesus zu. Sei gegrüßt, ja, Rabbi, sagte er, und küsste ihn. Und dann lesen wir im nächsten Kapitel, Kapitel 27, noch etwas, wie es mit Judas weiterging. Jesus wurde also verhaftet und dann heißt es, dann ließen sie ihn fesseln, Jesus, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Als Judas nun klar wurde, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat und brachte den hohen Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Und sagt, ich habe gesündigt, ich habe einen Unschuldigen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie. Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und so weiter und schließlich erhängte er sich. Und man stellt sich die Frage, hey Judas, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Du warst 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Du hattest den besten Mentor gehabt, du hattest den besten Leiter gehabt, du hattest den besten Pastor gehabt und jetzt sowas. Plötzlich, das scheint wie aus heiterem Himmel, dass Judas so die Schnapsidee hat, okay, für 30 Silberstücke, was jetzt nicht ein wahnsinnig umwerfend große Summe ist, verrate ich Jesus. Und hinterher tut es ihm plötzlich wieder leid. Versteht ihr die Kurve, die er da hinlegt, wo man sich so vorstellt, Judas, hallo, geht's noch? Was ist los mit dir? Erst diese ganzen Schritte dahin und dann wird er auch noch von Jesus darauf angesprochen, im Sinne von, hey, einer wird mich verraten und jeder stellt sich die Frage, nein, das bin doch nicht etwa ich. Ich will das doch gar nicht. Und man hat auch bei Judas so den Eindruck, er will das gar nicht, das bin doch nicht etwa ich. Und selbst der Punkt bringt ihn nicht dazu, wo man sagt, hey, jetzt denk doch mal nach, überleg doch mal, was du erlebt hast. Im Gegenteil, in einem anderen Evangelium, Johannes-Evangelium, ist aufgezeichnet, dass Jesus zu Judas sagt, komm, geh hin und mach's schnell, bring's schnell hinter uns. Johannes 12, Vers 6 und 7. Und dann geschieht hier noch das ganze Ding, dass sie im Garten sind und dass Judas trotzdem nicht zurückkommt und trotzdem seiner Kurve, die er hinlegt, in gewisser Weise treu bleibt. Und man wundert sich, hey, was ist los mit dir? Ich meine, es gibt so viele Punkte, wo Judas aus dem Ganzen hätte aussteigen können. Und gleichzeitig stellt man sich die Frage, wusste man das irgendwie nicht vorher? Hat sich das nicht abgezeichnet? Was ist los mit Judas? Was ist mit ihm los gewesen? Konnte man es nicht vorhersehen? Ich meine, er hatte die Kasse gehabt, irgendwie hat er eine Affinität zu Geld gehabt, das hat man schon gespürt. Denn als einmal jemand verschwenderisch mit Geld umgeht und quasi Jesus Geld über dem Kopf, eine ganz teure Salbe, ganz teures Parfüm über dem Kopf gießt, dann sagt er, hey, das hätte man doch verkaufen können für 300 Denare und hätte das Geld doch den Armen geben können. Und an der Stelle merkt man, Judas hat so eine Affinität für Geld gehabt und irgendwie sagte er ja auch als erstes zu den hohen Priestern, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Also irgendwie hat es bei ihm im Kopf immer so ein bisschen geradelt und er hat kalkuliert und irgendwas gemacht. Da scheint also irgendwas zu sein bei ihm. Was bringt Judas dazu, so etwas zu tun? Und ich habe es mal genannt, es sind dieselben Dinge, die jeden von uns dazu bringen, blöde Entscheidungen zu treffen. Die jeden von uns dazu bringen, sich seltsam zu verhalten. Die jeden von uns dazu bringen, in manchen Situationen einfach, ganz lapidar gesagt, auszuticken. Wo sich dein Umfeld wundert, was ist los mit dir? Was hat dich jetzt gepiekst? Welcher Tarantel hat dich gestochen? Was ist passiert? Was hat das jetzt ausgelöst? Was hat dich getriggert? Und es gibt so einen riesigen nebulösen Bereich in unserer Persönlichkeit, den ich heute einfach mal mit dem Wort Schatten bezeichnen würde. Schatten trifft es, glaube ich, ganz gut. Denn wir sind bei Judas auch nicht so richtig auf den Trichter gekommen. Was hat er denn gehabt? Was hat ihn denn umgetrieben? Und die Schatten und deine Persönlichkeit, die sind es, die dich daran hindern, zu fliegen wie ein Adler. Die sind es, die dich daran hindern, Gottes Berufung zu leben. Die sind es, die dir zum Fallstrick werden. Das ist nicht so ein angenehmes Thema. Also wahrscheinlich seid ihr heute nicht hergekommen. Ja, ich beschäftige mich heute endlich mal mit Schattenseiten, mit meinen Schattenseiten. Sag's mir, ich wollte sie schon immer hören. Das ist Gottesdienst, das ist Gottes Wort. Und ich kann verstehen, wenn ihr jetzt erstmal so seid, weiß jetzt nicht genau, wo ich hier reingeraten bin. Aber ich kann euch sagen, es wird zu einem guten Ende führen. Und mein Gebet vor dem Gottesdienst war, dass es nicht zu einem Ende führt wie bei Judas, sondern zu einem Ende führt, wo man sagen kann, geboren, um zu fliegen, Berufung leben, aufatmen, Schatten loswerden, Schatten bewusst machen. Darum geht es heute. Schatten sind so eine Anhäufung von unbeherrschten Emotionen, die einfach in unserem Innersten drin schlummern, vielleicht von unreinen Motiven oder Gedanken, so könnte man das nennen. Und die vielleicht größtenteils unbewusst sind, aber die uns stärker prägen, als uns manchmal lieb ist und die auf dein Verhalten sich einfach auswirken. Manche sagen, das ist jetzt Theologensprache, manche sagen, das ist so die angenichtete Natur von uns, die mit dem Sündenfall nicht kaputt gegangen ist, sondern angenichtet. Da ist was kaputt gegangen. Die hat so einen Knicks, so einen kleinen Knack bekommen. Und das ist so die versteckte Version von dem, wer du bist, wer du wirklich bist. Das sind so die Schatten. Und ich will versuchen, das ein bisschen konkreter zu machen. Wie zeigen sich denn solche Schattenseiten? Wir haben das bei Judas gesehen und es hat Fragen in uns aufgeworfen. Wie ist denn das bei ihm gewesen? Manchmal zeigen sie sich in einfach sündhaften Verhalten, manchmal auch nicht Schatten. Manchmal merken wir, Schatten ist etwas, was so eine perfektionistische Natur in uns drin ist, die dazu neigt, andere zu verurteilen. Das sind Leute, in deren Gegenwart du erschauderst, in deren Gegenwart du erstarrst, weil du Angst hast, du könntest irgendwas falsch machen. Da liegt irgendetwas in der Luft. Das ist wie so ein Schatten, der plötzlich eintritt. Schatten können auch Ausbrüche von Ärger sein oder Eifersucht, Groll, Ärger, Lust, Neid. Oder sie zeigen sich auch auf subtile Weise, gar nicht so offensichtlich. Nämlich, wenn jemand nicht aufhören kann, anderen zu helfen. Und wenn er sich selbst aufopfert, anderen zu helfen und man irgendwie merkt, Moment, die Person macht es eigentlich nicht aus Liebe zu demjenigen, der die Hilfe braucht, sondern macht das für sich selbst, weil sie selbst gebraucht werden muss. Das ist eine subtile Art von solchen Schatten. Man hat vielleicht das Bedürfnis, sonst nicht wahrgenommen zu werden und muss sich selbst zeigen, in den Vordergrund spielen, aber das will man nicht so auffällig machen, deshalb macht man es hintenrum auf die unauffällige Tour. Oder jemand kann nicht aufhören zu arbeiten, das ist nicht genug. Jemand anders hat so die Tendenz zur Isolation, zieht sich zurück, hat so eine Tendenz zur Sturheit. Und Aspekte davon können sündhaft sein und andere sind einfach nur Schwächen oder es sind einfach nur Wunden, die wir mit uns herumtragen. Und meist tauchen sie jetzt auf eine Weise auf, wo wir versuchen, uns zu schützen. Wo wir versuchen, nicht ausgeliefert zu sein. Wo wir so einen kleinen Schutzwall um uns herumziehen und sagen, da lasse ich niemand ran. Also Schatten ist jetzt nicht einfach ein anderes Wort für Sünde. Das wäre einfach zu platt. Schatten ist vielfältiger, ist tiefgründiger, muss nicht unbedingt Sünde per se sein. Wie zeigen sich Schatten? Ich habe mal versucht, ein paar Sachen aufzuführen, auch ein paar Sachen von mir aufzuführen, wo ich selber merke, hey, da habe ich selber Schattenseiten. Denn wir brauchen uns nichts vorzumachen, jeder, der hier ist, der trägt Schatten mit sich herum. Und nicht erst, wenn du hier in die Sonne gehst und dann so ein schöner Schatten sich da wirft. Jeder von uns, egal ob Tag oder Nacht, du trägst sozusagen Schatten mit dir herum. Und ich werde ein paar Sachen von mir selber erzählen, weil es für dich dann vielleicht einfacher ist, das wahrzunehmen. Leute von uns haben die Gabe, andere zu mobilisieren oder öffentlich aufzutreten, zu reden. Das ist gut. Gaben sind immer gut, haben immer so eine gute Seite. Und der Schatten dieser Gabe, der Schatten, mag vielleicht so ein unstillbares Bedürfnis sein, dass du gebraucht wirst. Und es ist ebenso nicht ungewöhnlich für die von uns mit unserer Gabe, dass wir sie brauchen, um uns von tiefen, von engen Beziehungen einfach zu distanzieren, um sie zurückzuhalten. Die Gabe eben, Leute zu mobilisieren, öffentlich aufzutreten. Das bewahrt davor, mit Leuten intensiv und nah in Kontakt zu kommen, kann davor bewahren. Oder, zweites Beispiel, wir alle schätzen Exzellenz. Zumindest wahrscheinlich die meisten von uns. Und das ist gut so. Und der Schatten kommt da rein, wenn du in deiner Jagd nach Exzellenz zu einem perfiden Perfektionismus neigst, der eiskalt ist, wenn du in eine Falle tappst und die keinen Raum mehr für irgendwelche Fehler lässt, weder bei anderen noch bei dir selbst. Und du versuchst durch diesen Perfektionismus so eine beschämende Stimme in dir zum Schweigen zu bringen, die sagt, du bist nicht gut genug. An der Stelle wird aus Exzellenz kommt die Schattenseite rein, nämlich so ein Perfektionismus. Vielleicht bist du jemand, der für Gottes Wahrheiten eifert und der sie vertritt, der für sie brennt und für die richtige Lehre für Gott. Und das ist gut. Und ein Schatten taucht dann an der Stelle auf, wenn uns dieser Eifer davon abhält, die Menschen zu lieben, mit denen wir nicht übereinstimmen. die vielleicht etwas anderes meinen, die andere Ansichten haben. Und plötzlich wird es so, dass dein großer Eifer einen riesigen Schatten nach sich zieht, der es verhindert, dass du mit Leuten in Beziehung kommen kannst und deinen Nächsten lieben kannst. Wir wollen als Gemeinde vorankommen. Das ist gut. Wir wollen für Christus das Beste geben. Das ist gut. Aber das kann genauso überschattet werden damit, dass wir etwas erreichen wollen, dass wir beschäftigt sind und dass wir dabei unwillig werden oder unfähig sind, auf andere zu hören, weil wir so mit Zielen beschäftigt sind, so mit Agenda beschäftigt sind, so mit Programm beschäftigt sind, dass wir davon gar nichts mehr mitbekommen und dass wir ein Tempo an den Tag legen, das nicht durchzuhalten ist. Gemeinde ist es als Beispiel, kann auch sein dein Job, kann dein Studium sein, kann deine Karriere sein, kann dein Familienleben sein. Und dieser Schatten, der mag motiviert sein, genauso von einem Bedürfnis nach Anerkennung und von anderen Anerkennung für deine Arbeit, für deine Familie, für dein Studium, für dich selbst zu bekommen, für deine Leistung zu bekommen. Wir lieben es zu dienen. Und das ist gut, ein weiteres Beispiel. Und der Schatten kann sich zeigen bei Leuten, die sich gerne einbringen, die gerne sich einsetzen, die gerne dienen, dass sie sich bei Veranstaltungen einfach in den Hintergrund zurückziehen. Lieber in der Küche sind zum Beispiel oder irgendwo anders, nur um Menschen auszuweichen. Und es ist ein Weg, der dich davor schützt, anderen Leuten zu nahe zu kommen und dich auf die persönliche Begegnung einzulassen. Da sieht man wieder, das eine ist die Gabe, das andere ist die Schattenseite davon. Oder du bekommst eine neue Aufgabe, ein neues Team, einen neuen Job, ziehst um, was auch immer. Und der Schatten kommt, bevor du aufbrichst. Noch in deiner alten Situation fängst du plötzlich einen Streit an mit einem Leiter, mit einem Kollegen, mit irgendjemand anderen über eine Sache, über die ihr vorher nie gestritten habt. Und plötzlich ist da so ein Streit, wo du dich wunderst, was soll das jetzt? Ist es das überhaupt wert? Warum passiert das? Und wisst ihr was? Manchmal passiert das einfach, weil man sich nicht eingestehen mag, ich bin traurig, dass ich weggehe. Das ist so ein Schatten, der da reinkommt. Und man versucht das mit etwas anderem zu übertünchen, anstatt sich einzugestehen, das, was wir fühlen und zu sagen, hey, ich werde dich vermissen. Ich werde das vermissen, werde die Situation vermissen. Oder bei mir ist es so, ich komme zum Beispiel mit einem Entwurf von der Predigt oder einer Predigtreihe oder Meeting-Topics zu meiner Frau, um die Sache durchzusprechen. Und das ist für mich so eine Minutensache. Komm, lass uns mal kurz drauf gucken, übereinstimmen und dann passt es. Und dann sagt Nancy, Moment, ich bin mir da nicht so sicher. Lass mich mal drüber nachdenken. Und ich denke einfach nur, ich wollte einfach nur von dir hören in einer Minute. Super, genau so können wir es machen. Du hast es genau richtig durchdacht. Das ist perfekt. Das ist genial. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Nein, nicht so. Aber so in die Richtung, ne? Und ich wollte einfach nur, dass du eine Minute drauf schaust und das in zwei Minuten dann abgehakt ist und nicht, dass wir von vorne anfangen und das, was ich getan habe, was ich erarbeitet habe, dass das plötzlich zerpflückt wird oder in Frage gestellt wird. Oder wenn sie sagt, ich würde eine andere Herangehensweise wählen. Und du merkst schon, es ist eine Spannung in der Luft zwischen den beiden, in dem Fall zwischen uns beiden. Und die Frage ist, was geht in dem Moment in mir vor? Und in dem Moment steigt so Ärger in mir auf, in dem Moment steigt Wut in mir auf und steigt so eine Frustration in mir auf. Und die Frage ist, wo kommt das her? Warum passiert das in dem Moment? Jemand kann das sagen und es ist absolut gerechtfertigt. Moment, ich bin gerade gedanklich völlig woanders. Ich kann nicht innerhalb von 30 Sekunden das Ding erfassen und innerhalb von den nächsten 30 Sekunden die ausformulierte Antwort geben. Und mir ist es eigentlich auch zu wichtig, als einfach nur zu sagen, perfekt, super. Dafür bist du mir zu wichtig. So, es gibt also kaum rationale Gründe für meine emotionale Reaktion in solchen Situationen. Außer, dass da ein Schatten da ist. Und der Schatten könnte sein, ich will einfach nur die Bestätigung haben. Ich will einfach nur geliebt sein, ich will einfach nur wahrgenommen sein. Oder die andere Version und nicht andere Version, was da auch eine Rolle mitspielt. Vielleicht hast du es selbst oder habe ich es erlebt, dass man mir häufig gesagt hat, nee, das reicht nicht aus, das passt nicht, das ist nicht. Denk da nochmal drüber nach, das ist unausgegoren, das ist nicht fertig. Vielleicht willst du dir das ersparen. Vielleicht bist du so aufgewachsen, dass deine Sachen, die du getan hast, nie genügt haben. Dass deine Schulnoten nie gut genug waren. Dass deine Schreibschrift nie schön genug war. Das hat sich auf deine Schatten ausgewirkt und die trägst du mit dir rum. Und die kommen in den Situationen hoch. Wenn jemand sagt, ich würde eine andere Herangehensweise wählen, dann denkst du, wie kannst du nur? Was bildest du dir ein? Ich habe darüber nachgedacht. Und da denkst du, die Reaktion ist absolut unverhältnismäßig. Das ist eine Reaktion wie von einer Tarantel gestochen. Und je nach Temperament kann das ganz schön heftig werden. Was machen wir also mit den Schatten? Judas hatte Schatten, er hat plötzlich reagiert und man wundert sich, was ist da los? Und vielleicht hast du in der letzten Woche irgendeine Situation erlebt, wo du sagst, was war da los? Welcher Schatten ist da hinter mir selbst? Was ist das, was mich da beeinflusst? Was nicht nur in dem Moment sozusagen mich reitet, sondern was sich länger durchzieht? Was vielleicht in meiner Persönlichkeit drin ist? Die biblische Botschaft ist, du bist mehr als dein Schatten. Du bist mehr als dein Schatten. Dein Schatten, den nimmt man an manchen Stellen wahr. Und manchmal kommt er richtig deutlich zum Vorschein. Aber du bist mehr als dein Schatten. Wir können von der biblischen Botschaft her in zwei Extreme fallen. Es gibt so zwei Seiten, man kann sie als Leitplanken bezeichnen, auf der linken und auf der rechten Seite. Man kann sie aber auch als die zwei Seiten einer Medaille bezeichnen, wie mit Schatten umgegangen wird oder wie wir mit uns selbst umgehen. Beide Verse sind von derselben Person, die ich jetzt lesen werde. Diese Person kennt sich selbst aus mit Schattenseiten, hat sich sehr stark mit der menschlichen Natur beschäftigt, mit Gott beschäftigt. Das ist Paulus. Und ich möchte zwei Verse von ihm vorlesen, die sozusagen die beiden Seiten ein und derselben Medaille sind. Wenn man nur den einen Vers nimmt, für sich nimmt und den anderen dabei ignoriert, kommt man in eine ganz schöne Schieflage rein. Dasselbe ist umgedreht mit dem anderen Vers. Römer 7, Vers 18 ist der erste Vers. Und dort heißt es, da sagt Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Bam! Toll, das ist erstmal eine Selbsterkenntnis, könnte man sagen. Aber gleichzeitig kann das auch ganz schön viel Frust nach sich ziehen. Es fehlt mir nicht am Wollen, sagte Paulus, aber ich bringe es nicht fertig. Ich will zwar, ich habe meine Ziele, ich will ein besserer Mensch werden, ich will das und das tun, will das und das lassen, aber ich bringe es einfach nicht fertig. Und gleichzeitig sagt derselbe Mann in 2. Korinther 5, Vers 17, man kann jetzt nicht sagen, dass dort 40 Jahre dazwischen lagen und man sagt, okay, das eine war als Teenager, das andere war als reife gestandene Persönlichkeit, dass es dort eine Lernkurve gab, sondern derselbe Mann sagt dann in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Wenn man nur diesen Vers nimmt, sagt man, okay, boah, du hast dich einmal an Gott gehängt, hast einmal gesagt, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du in Jesus Mensch geworden bist, dass du am Kreuz gestorben bist, genau für meine Schatten, für meinen Mist. Ich will dir nachfolgen und ab heute wird alles anders. Irrtum. Das sagt Paulus. Er zeigt beides auf. Er sagt, mit deiner Hinwendung zu Gott, mit deiner Bekehrung, ist alles neu geworden. Bist du ein neuer Mensch geworden, in Gottes Augen und auch in der Realität. Und gleichzeitig sagt derselbe Paulus auch wieder zu Menschen, die Jesus nachfolgen, in mir, in meiner Natur ist nichts Gutes. Es mangelt mir nicht am Wollen, sondern am Umsetzen. Es wird nicht immer sichtbar. Das Gute bringe ich einfach nicht fertig. Und das sind diese beiden Seiten derselben Medaille, die man nicht auseinanderbekommt. Wo man mal die eine Seite sieht im Leben und mal die andere Seite sieht. Es gibt Tage, an denen siehst du bei dir selbst diesen erneuerten Menschen und sagst, wow, Gott, ich danke dir, dass du mich neu gemacht hast. Ich danke dir, dass du mir Liebe gibst, obwohl die Situation etwas eigentlich ganz anderes in mir hervorruft. Und dann merkst du die Situation, ich wünschte, ich hätte jetzt mehr Liebe für die Person. Ich wünschte, ich würde nicht so gereizt reagieren. Ich wünschte, ich wäre nicht so emotional. Ich wünschte, ich wäre nicht so ärgerlich. Und so schwankt das und schwankt das und schwankt das hin und her. Und das sind beide Wahrheiten, beide Seiten derselben Medaille. Wenn du nur eine Seite sehen willst, schränkst du Gott ein. Wenn du nur die andere Seite sehen willst, schränkst du Gott ein. Und gleichzeitig nimmst du dich selber in der Situation nicht richtig wahr. Zu jeder Zeit sind wir Menschen eine Mischung aus diesen Spannungen. Und die Spannung, die müssen wir einfach aufrechterhalten. Zeitweise bin ich offen und verletzlich, dann fange ich aber auch wieder an, mich zu verteidigen. Ich bin liebevoll und zeitweise aber auch wieder verurteilend und überhaupt nicht nett. Ich bin ruhig, kann ruhig von einer großen Menschenmenge reden und werde nervös und angespannt, wenn ich zu viel in kurzer Zeit zu tun habe. Ich kann eine Predigtreihe im Voraus planen, Inhalte festlegen, das und das und das machen, aber wenn es darum geht, einen Familienausflug zu organisieren, dann stehe ich da und gucke, Moment, wie macht man das jetzt? Wenn wir der Lüge glauben, dass der Schatten alles ist, dann wirst du überwältigt. Der Schatten ist nicht alles, dein Schatten ist nicht alles. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Schatten? Wie gehen wir damit um? Du kannst den Schatten ignorieren oder du kannst ihn anpacken, du kannst dich dem Schatten stellen. Was passiert, wenn du den Schatten ignorierst? Ich glaube, ein Schatten, den du ignorierst, bei dem wird es so sein, dass er das Beste, was in dir steckt, nicht zum Vorschein bringt, dass er dich immer wieder runterzieht und dass er dich immer wieder kaputt macht. Er untergräbt deine Stärken. Ein Schatten, den du mit dir herumschleppst, der macht dich kaputt, weil es solche Situationen gibt, wo du ärgerlich, wütend, aufbrausend reagierst, auf eine ungesunde Weise emotional reagierst, die alle deine Glaubwürdigkeit, die du aufgebaut hast, bisher plötzlich kaputt machen. Und manch einer hat dadurch schon eine ganze Karriere versaut, weil er plötzlich reagiert hat, weil ihn was getriggert hat, weil er nicht mit seinen Schattenseiten gearbeitet hat und plötzlich geht ihm was aus dem Mund heraus, ein paar Worte, und in dem Moment ist es vorbei. Da hast du einen Auftrag versemmelt, da hast du einen Kundenkontakt kaputt gemacht oder irgendwas anderes. Die emotionale Intelligenz, EQ, also EQ, diesem Arbeitsumfeld immer mehr gefordert. Das merkt ihr wahrscheinlich selber. Es geht nicht mehr nur um Wissen, es geht nicht mehr nur um Intelligenz, es geht nicht mehr nur um Erfahrung, sondern dass das Gesamtsetting stimmt, dass die Soft Skills stimmen. Das heißt, dein Schatten, der wird das untergraben, wenn du nicht damit umgehst. Und der Schatten wird deine Fähigkeit, anderen zu helfen und anderen zu dienen, limitieren. Warum denn? Warum ist das so? In dem Ausmaß, wie du deinen eigenen Schatten wahrnimmst und wie du dich deinem eigenen Schatten stellst, kannst du den Schatten bei anderen Personen wahrnehmen und könntest ihn auch spiegeln. Wenn du deinen eigenen Schatten nicht wahrnimmst, nicht siehst, geht es auch nicht bei anderen. Jesus hat ein Bild dafür, was er am Anfang des Matthäus-Evangeliums gebraucht. Und er sagt, zieh zuerst den Splitter aus deinem Auge oder den Balken aus deinem Auge, so rum ist es richtig, bevor du den Splitter aus dem Auge eines anderen ziehst. Erstmal im eigenen Auge den Balken wahrnehmen, bevor man den Splitter im Auge von anderen sieht. Und so kann ein Schatten, wenn du ihn ignorierst, wird er deine Fähigkeit, anderen zu dienen, limitieren. Und er wird dich blind machen für die Schatten anderer. Du wirst nicht merken, hey, das, was die andere Person jetzt gemacht hat, das ist irrational und irgendwie stimmt das nicht mit dem Gesamtbild überein. Manchmal reagiert jemand und du kannst das für dich selber abfedern und gesagt, ja, okay, ich weiß. Plötzlich aufgebraust, hat dir was gepiekst. Wenn du selbst die Erfahrung nicht gemacht hast, dann wirst du es auch schwer einschätzen können, wenn jemand andere gerade so eine Schattenreaktion hat. Gepiekst wird, getriggert wird, durch die Decke geht, was auch immer passiert. Das passiert, wenn du dich weigerst, dich deinen eigenen Schatten zu stellen. Du wirst blind werden und wirst nicht schaffen, die Schatten von anderen in Betracht ziehen. Und die Blindheit kann dazu führen, dass du Leute idealisierst, als hätten sie keinen Schatten, als wären sie perfekt. Du redest von ihnen, du schwärmst von ihnen. Oder, Downside, du richtest sie, du verurteilst sie wegen ihrer, ja, unperfekten Seiten, redest schlecht über sie aus Neid oder aus der eigenen Unsicherheit heraus. Das geschieht, wenn man die Schattenseiten ignoriert, wenn man sich ihnen nicht stellt. Deshalb will ich euch helfen und zeigen, wie kann es sein, dass man sich dem eigenen Schatten stellen? Was kann es bringen, dem eigenen Schatten zu stellen? Ich glaube erstmal dazu, was es bringt, sich dem eigenen Schatten zu stellen, ist, du brichst die Macht, die ein Schatten hat. Schatten ist was Ominöses und es hat eine Macht über dein Leben. So nach dem Motto, du kannst nicht verändern, was du nicht kennst. Wenn du das nicht einigermaßen greifen kannst, kannst du es auch nicht verändern und anpacken. Wenn du deinen Schatten anerkennst, seine Ursachen, seine Ausdrucksweisen, dann nimmst du ihm die Macht über dich, wenn sie nicht sogar ganz wegbricht. Und du entdeckst verborgene Schätze, weil du plötzlich merkst, hey, ich reagiere emotional und das ist ja an sich nichts Schlechtes, dass ich in einer Situation Ärger, Wut oder Angst verspüre. Die Emotion, die kann mir ja sogar zum Guten dienen. Ist ja nicht falsch, dass ich Angst habe. Ist ja nicht falsch, dass mich etwas ärgert. Das ist ja gut. Und die Emotion erstmal wahrzunehmen, sie ausdrücken zu können, sie zu unterscheiden können in dem ganzen Wust, was mir gerade durch den Kopf geht. Das ist etwas unglaublich Starkes. Das sind die verborgenen Schätze. Und wenn du in die dunklen Ecken vordringst und erlaubst, dass diese Dinge Werkzeuge für Gott werden können, dann kann was ganz Großartiges daraus entstehen. Wenn man sich dem Schatten stellt, es gibt im Umgang mit Schatten gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du ignorierst ihn, bis du vor der Wand fährst, bis es Boom macht. Und bis du merkst, hey, hier ist irgendwas explodiert. Und jetzt muss ich mich meinem Schatten stellen. Oder du packst ihn proaktiv an und suchst einfach die Faktoren, die ihn so prägen. Ich habe mal versucht, ein paar Wege zu finden, wie kann man sich dem eigenen Schatten stellen? Wie geht denn das jetzt? Ist ja bei Judas so, dass es gar nicht so einfach ist, zu sehen, was ist denn los bei ihm? Hat Jesus das damals nicht gemerkt, dass er irgendwie schief liegt oder dass er ein Betrüger ist? Aber dann hätte er doch nicht 3 Jahre die Kasse gehabt. Das wäre doch bei 12 Jüngern, von denen etliche Geschäftsmänner gewesen sind, wäre das doch schon viel früher aufgefallen. Die wissen, wie man mit Geld umgeht und die haben dann ein Gespür dafür, wenn irgendwo was in der Kasse fehlt. Und die haben wahrscheinlich auch ein Gespür dafür, wenn einer betrügt. Das ist ihr Alltag. Da müssen sie nicht groß was auch immer machen. Warum ist es nicht aufgefallen? Ich glaube, dass es bei Judas die Schattenseiten gewesen sind und dass es sich gar nicht am Anfang so abgezeichnet hat, dass er so eine Person gewesen ist. Und dann kommt plötzlich eine Situation, an die er gestellt ist, wo er ganz anders reagiert, als man sich das vorstellt. Deshalb Wege, Schatten zu begegnen. Der erste Weg, Schatten zu begegnen, ist, bändige deine Gefühle, indem du sie beim Namen nennst. Bändigen heißt nicht im Griff halten, einwickeln, im Zaum halten, ja, nicht emotional werden, alles unterdrücken, was nach Emotionen riecht, wie auch immer. Falsch. Bändigen heißt, dass die Gefühle nicht dich beherrschen, dass sie nicht mit dir machen, was sie wollen, denn Gefühle sind irrational manchmal. Ja, immer? Wie auch immer, ich weiß es nicht. Kann man vielleicht vom Kopf her auch nicht verstehen. Aber indem du sie beim Namen nennst, ich musste lernen, meine eigenen Gefühle beim Namen zu nennen. Ich wusste, irgendwas ist in mir, irgendwas braust gerade auf, aber ich wusste nicht, was es ist. Ich wusste nicht, ist es Wut auf irgendjemand? Ich wusste nicht, ist es Ärger über irgendetwas? Ist es einfach nur Groll, den ich habe? Ist es Angst? Wenn man diese 4 Emotionen schafft, auseinanderzuhalten, da ist unglaublich viel gewonnen. Für mich war das wie ein Umschalten von Schwarz-Weiß auf Farbfernsehen. Am Anfang war alles irgendwie ähnlich, wo ich gemerkt habe, es kommt was in mir hoch, da ist was. Und ich habe es meistens ausgedrückt, ach, das ärgert mich, kotzt mich an. Oder wie auch immer, es ist nicht wirklich ein Gefühl, kotzt mich an. Ne? Aber das mal auseinanderzuhalten, was passiert jetzt? Habe ich Angst? Bin ich frustriert? Bin ich wütend? Bin ich ärgerlich? Wenn du es schaffst, deine Gefühle beim Namen zu nennen, ist dort viel gewonnen. Leider ist es so, dass viele von uns in einem Umfeld aufwachsen oder aufgewachsen sind, wo Gefühle nicht ausgedrückt werden oder nicht verbalisiert werden oder reflektiert werden. Und das führt, und das sagen Neurowissenschaftler, das führt dazu, dass manche Hirnregionen tatsächlich unterentwickelt sind. Dass man sich Emotionen stellen kann. Nach Aussagen von denselben Neurowissenschaftlern ist das nicht irreversibel. Das heißt, man kann das im Nachhinein lernen, das kann sich entwickeln und das ist gut so. Wenn man lernt, seine Gefühle zu benennen, wird man quasi neu verkabelt. Wenn du lernst, deine Gefühle zu benennen, das, was in dir vorgeht, was in dir vor sich geht, dann entwickelt sich das. Und du kannst lernen, sie zu benennen, indem du zum Beispiel Tagebuch schreibst, indem du Sachen reflektierst und aufschreibst. Was fühle ich und wie geht es mir mit dem Gefühl? Also zum Beispiel, mich hat aber heute geärgert, das Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, wie geht es mir damit, heißt, lasse ich das zu oder ist es okay für mich, dass ich mich ärgern darf? Oder sage, habe ich für mich beschlossen, ich darf mich nicht ärgern, ich darf nicht wütend werden. Wie geht es mir mit dem Gefühl? Das ist die zweite Frage an der Stelle. Oder worüber bin ich traurig? Worüber bin ich froh? Worüber bin ich ängstlich? Worüber ärgere ich mich? Oder eine weitere Frage ist, wo in meinem Körper spüre ich denn ein Gefühl? Wo in meinem Körper spüre ich denn Stress? Wo spüre ich denn Angst? Und was mag mir das sagen über das, was in mir vor sich geht? Wie kann ich das bergen? Wie kann ich das heben? Besonders fromme Menschen, die mögen manche Gefühle gar nicht, weil sie verneinen sie, besonders wenn es um schwierige Gefühle geht, eben wie Ärger, Traurigkeit und Angst, weil sie meinen, dass das nicht sein kann, dass das nicht sein darf. Und sie werden super geistlich und ignorieren dabei aber die vielen Beispiele, die wir in der Bibel sehen, wo Emotionen ausgedrückt werden. Jesus hat seinen Ärger nicht verneint. Er hat ihn ausgedrückt. Als er im Tempel sieht, dass hier ein Jahrmarkt stattfindet, da wird er wütend. Seine Traurigkeit im Garten Gethsemane hat er genauso wenig verneint und hat auch nicht gesagt, okay, komm, wir schaffen das mit dem Kreuz. Los Leute, ich werde gleich verraten, setzt euch schon mal hierher, Judas kommt da, ich sag's euch. Wollen wir wetten? Seine Emotionen hat er freien Lauf gelassen. Er hat geweint, heftig geweint. Und der Prophet Jeremia schreibt ein ganzes Buch, Klagelieder. Also mach mal ab und zu so ein Gefühlsworkout. Und nachdem du die Gefühle identifizierst, kannst du anfangen, sie zu reflektieren, wo sie herkommen. Warum bin ich denn ärgerlich? Warum könnte es sein, dass ich mich ärgere, nur wenn ich daran denke, diese Person zu treffen? So das Ganze proaktiv anzugehen. Weil man ja weiß, okay, ich treffe morgen Punkt, 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 das löst was in mir aus. Wo kommt das eigentlich her? Und so machst du dich auf die Suche. Wer bist du denn selbst? Wer ist dein Schatten? Was sind deine Schattenseiten? Was sind die Seiten, die dir zum Fallstrick werden können, wie bei Judas? Deine Vergangenheit hat Einfluss darauf. Wenn du mal auf einem Blatt Papier deine Familie aufmalst, dich selbst, deine Eltern, deine Geschwister, deine Großeltern und dir vor Augen hältst, wie sind die Beziehungen zueinander? Da wird einiges offenbar, wo man sagen kann, das ist eine enge Beziehung. Hier ist eine Beziehung, die ist immer spannungsvoll gewesen. Und hier ist eine Beziehung, die ist vielleicht gecuttet worden irgendwann. Die ist irgendwann zu Ende gegangen. Da hat man einen Schlussstrich gezogen. Daran wird sehr offenbar, wie du von deiner Vergangenheit her geprägt bist. Wie du von deiner Familie geprägt bist. Und es gibt tatsächlich so generationsübergreifende Muster, die sich auf eine besondere Weise von einer Generation auf die andere übertragen. Manche sagen dazu, Jesus ist in deinem Herzen, aber dein Opa, Großvater ist in deinen Knochen. Jesus ist im Herzen, du lebst Jesus, aber es gibt so viel, was dich prägt, was einfach in deinem Inneren drin ist. Was du mitschleppst, was du dir bewusst machen sollst. Denn das hindert dich daran, zu fliegen. Oder du trägst solche negativen Botschaften mit dir herum. Texte, die du mitbekommen hast. Das kannst du nicht machen, vertraue niemanden. Oder dass dein Wert von Leistung abhängt. Das schaffst du sowieso nicht. Wenn du solche Texte mit dir herumträgst, wird es Zeit, das neu zu formatieren. Und interessanterweise ist es so, diese Texte, die sitzen nicht nur im Gehirn. Das heißt, es reicht nicht immer aus, wenn du die nur durch einen neuen Text wunderschön ersetzt und sagst statt, das schaffe ich nicht, alles vermag ich in dem, der mich stark macht oder der mich kräftigt. Manchmal reicht das nicht aus, weil die Emotion, die damit verbunden ist, die sitzt tiefer, die sitzt in deinem Körper drin. Insbesondere bei dramatischen Erfahrungen geht das bis in den Körper rein. Und das Schöne ist, dass das Wort Gottes aber genauso tief wirken kann, dass Gott genauso tief wirken kann, dass er nicht an der Oberfläche bleibt, sondern dass er unter die Oberfläche will. Also identifizieren mit anderen, sie durchbeten und auch die geistliche Macht brechen, die dahinter steckt. Denn häufig sind es Lügen, die von Satan, die vom Teufel an dich herangetragen werden. Die einfach etwas über dich ausdrücken, was nicht stimmt, was nicht wahr ist, dass du es nicht kannst, dass du schlecht bist, dass du schlimm bist, dass keiner dich lieben kann. Das sind Lügen, die über dich gesagt werden und die dir ganz bewusst eingegeben werden sollen, damit du sie glaubst. Und als Viertes ist es vielleicht hilfreich, wenn du dir Feedback suchst von vertrauenswürdigen Quellen. Zu dir selbst, wie du bist, wie du deinem Schatten begegnest. Wenn es Schattenseiten gibt, bei denen du immer wieder verzweifelst, wo du immer wieder an eine Grenze kommst und die dich vielleicht 2-3 Mal im Leben schon um bewusste Dinge gebracht haben. Ich glaube, dann wird es Zeit, die anzupacken. Nicht, weil du krank bist, nicht, weil irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern einfach, um weiterzukommen. Einfach, weil Gott dich dazu berufen hat, zu fliegen. Das kann ein Mentor sein. Es kann genauso gut ein Therapeut sein, der verschiedene Sachen mit dir durchgeht. Das kann ein Freund sein, ein Bekannter sein, dem du vertraust, wo du sagst, hey, das ist vertrauenswürdig und auf das Urteil, da kann ich mich verlassen. Erst dann, wenn wir unseren Schattenseiten begegnen, wenn wir den dunklen Seiten, wie sie Judas hatte, begegnen, erst dann können wir das leben, was Gott für uns hat. Erst dann können wir Berufung leben. Erst dann können wir aufsteigen wie so ein Adler, wo wir uns wundern, wo kommt diese Leichtigkeit her? Wo kommt der Auftrieb her? Wo kommt die Kraft her, die er hat, die er so, wo er sich gar nicht anstrengen muss und sie trotzdem da ist? Die Ironie ist bei Judas, seine Schattenseiten zeigten sich in der Situation ab, wo Jesus für die Schattenseiten aller Menschen ans Kreuz gegangen ist. Wo Jesus für die Schattenseiten aller Menschen gestorben ist. Und es ist absolut bezeichnend, wie genau in diesem Kontext von Jesu Kreuzigung bei einem Mensch ganz deutlich wird, wie er tickt und wie plötzlich irgendetwas in ihm aufbricht, hervorkommt, was keiner vermutet hätte. Ich gehe davon aus, dass Jesus es gesehen hat. Ich gehe davon aus, dass Jesus es wusste. Aber ich gehe genauso davon aus, dass er von Anfang an da nicht so einen Schlussstrich ziehen wollte. Sonst hätte er 0 Jünger gehabt, weil er bei jedem etwas gefunden hätte. Und es ist die absolute Ironie, dass bei Judas genau in dem Moment, wo Jesus ans Kreuz geht und wo es hart auf hart kommt, da kommt bei ihm auch das raus, wo man unter Druck gerät. Und vielleicht empfindest du das auch. Dann, wenn du unter Druck gerätst, wenn alles dicke ist, wenn sich alles zusammenschiebt, vorm Urlaub, in der Umzugsphase, wenn einfach du Stresspunkte sammelst ohne Ende, in der Lebenskrise, Verlust, wie auch immer, dann kommen die Schattenseiten besonders zum Vorschein. Und dann kann es passieren, dass plötzlich jemand bei dir hervorkommt, den du vorher noch gar nicht kanntest, wo du dich wunderst, wo kommt das denn her? Und wisst ihr was? Das ist okay, das ist die Botschaft von Ostern. Das ist okay. Jesus ist für die Schattenseiten gekommen. Die Schattenseiten waren nicht von Anfang an da. Sie sind mit dem Sündenfall in die Welt gekommen. Und Jesus ist gekommen, um diese Schattenseiten wieder auszuräumen, damit du deinen Schatten begegnen kannst. Und damit du deinen Schatten ohne Angst begegnen kannst. Jesus verurteilt jemanden nicht wegen seiner Schattenseiten. Jesus sagt nicht von vornherein, du bist schlecht. Jesus sagt das nicht. Seine Botschaft ist für dich, lass uns das anpacken, lass uns da rangehen. Und Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein Vater, der uns Gutes tun möchte. Der uns nicht nur auf die Schattenseiten hinweist, im Sinne von, du machst da was falsch, da was falsch, da was falsch, sondern sagt, komm, es gibt die Chance, dass wir das anpacken gemeinsam. Und wenn du dich das nächste Mal wunderst, warum jemand anders so komisch reagiert oder warum du selbst so komisch reagierst, vielleicht warum ich so komisch reagiere, dann weißt du es jetzt, es sind die Schatten. Es sind die Schattenseiten. Und die können wir anpacken. Wie gesagt, diese 4 Punkte, diese 4 Wege können dir helfen, den Schatten zu begegnen und nicht so zu enden wie Judas, wo die Schattenseiten überhand genommen haben und ihn am Ende kaputt gemacht haben. Bändige deine Gefühle, entdecke den Einfluss der Vergangenheit, identifiziere die negativen Botschaften und dann Feedback, vertrauenswürdiges Feedback von anderen Menschen.
Ich möchte